Der Druck im Beruf, Konflikte im Privatleben, gesundheitliche Sorgen oder Zukunftsängste. Das Leben hält immer wieder Herausforderungen für uns bereit. Doch warum stecken manche Menschen Belastungen scheinbar mühelos weg, während andere daran zerbrechen? Die Antwort liegt häufig in einem unsichtbaren Schutzschild, der Resilienz. Sie ist keine angeborene Gabe, sondern eine innere Stärke, die wir alle trainieren können. In dieser Folge von Kernig und Gesund sprechen wir darüber, wie man seelisch widerstandsfähiger wird, im Kleinen wie im Großen. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Willkommen zu Kernig und Gesund, ich bin Mario D. Richard und in dieser Episode geht es um die psychologische Widerstandskraft, die uns hilft, mit Stress, Schicksalsschlägen oder Alltagschaos besser umzugehen. Resilienz. Mein Gast ist Alessandro Gaspiri, er ist Psychologe und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie wir unser seelisches Immunsystem stärken können. Schön, dass du wieder bei uns bist, Alessandro.
Ja, hallo Mario, vielen Dank für die Einladung und ein großes Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Sandro, was ist denn Resilienz? Genau, und warum ist sie denn so wichtig für den Alltag?
Ja, ich habe gerade so den Superman oder Wonder Woman im Kopf als Bild, die scheinbar gegen alle Herausforderungen resilient zu sein scheinen. Und sowas Ähnliches ist es ja auch. Es ist so wie eine Superkraft, die wir in uns tragen, die es uns ermöglicht, die Herausforderungen, die Belastungen des Alltags scheinbar ohne Probleme zu bewältigen. Das ist so kurz gefasst eine mögliche Beschreibung der Resilienz, aber diese Resilienz ist natürlich in dem Sinne keine Superkraft.
Ja, schade eigentlich, ne? Wäre auch gut, wenn es jeder hätte. Da gibt es ja auch diese 7 Säulen der Resilienz. Kannst du uns die erklären?
Also man muss sagen, dass wir Menschen ja vor vielfältigen Herausforderungen im Alltag stehen. Das ist ein finanzieller Druck, das sind Belastungen in der Familie, der Arbeitsstress, die gesundheitlichen Fragen, Ernährung und alles, was so dazugehört. Das heißt, wir stehen im Alltag wirklich vor vielen Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, die uns gedanklich auch beschäftigen und wo wir nach Lösungen suchen, damit wir diese ganzen Dinge und Herausforderungen meistern können. Und es scheint so, dass resiliente Menschen leichter mit diesen Belastungen umgehen können, beziehungsweise können sie diese besser bewältigen und zerbrechen daran nicht. Und um die Resilienz zu trainieren, man kann Resilienz trainieren, das heißt, ein Stück weit ist zwar Resilienz angeboren, es ist etwas, was wir schon in uns tragen, manch einer mehr, manch einer weniger, aber man kann es eben wie vieles im Leben trainieren.
Und darüber sprechen wir auch gleich nochmal.
Genau, darüber sprechen wir gleich nochmal. Und um das zu verdeutlichen, gibt es diese 7 Säulen, ja, die so einfach wichtig sind, um zu veranschaulichen, wie die Resilienz aus einzelnen Puzzlebausteinen sozusagen zusammengesetzt wird. Also zum einen, die erste Säule ist die Akzeptanz. Das heißt, es geht darum, Dinge, Herausforderungen, Probleme des Lebens anzunehmen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt koche und die Suppe versalze, relativ einfach anzunehmen. Da ärgere ich mich vielleicht kurz drüber, aber denke mir, naja, ich mache einen Schluck Wasser oder einen Schluck Sahne rein oder versuche es vielleicht mit Zucker auszugleichen. Und da kann ich relativ schnell akzeptieren, dass ich die Suppe versalzen habe. Eine Trennung zum Beispiel, meine Partnerin trennt sich nach 15 Jahren Zusammensein von mir, hat natürlich eine ganz andere Gewichtung. Und sowas anzunehmen ist natürlich deutlich schwerer als eben die versalzene Suppe. Und trotzdem müssen wir genau das lernen, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.
Ist bisweilen auch teurer als die versalzene Suppe.
Kann auch teurer werden, ja, das ist richtig. Und wenn wir sozusagen in so einer Trennungsphase, um als Beispiel das zu definieren, sind, dann kann es eben sein, dass wir in einer Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens sind und dort verharren und dann gar nicht bereit sind, das zu akzeptieren. Also der erste Schritt ist wirklich dahingehend, dass wir Dinge, Herausforderungen, Stressmomente annehmen, lernen müssen. Der zweite Schritt ist der Optimismus. Das heißt, dass es uns gelingen muss, sozusagen, auch wenn negative Dinge in unserem Leben geschehen, wir trotzdem irgendwie positiv orientiert bleiben und nicht im Sinne eines Zweckoptimismus, sondern im Sinne eines, ich glaube daran, dass ich die Probleme lösen lassen, dass ich Wege finden werde und dass es eine Wende in meinem Leben geben wird, dass auch nach 15 Jahren Trennung ich vielleicht dann doch noch eine neue Partnerin finden werde und so weiter. Das kann also unter Optimismus definiert werden. Wenn ich zum Beispiel 15 Jahre zusammen war, und meine Partnerin sich von mir trennt, dann geht es auch darum zu schauen, dass ich das akzeptiere und optimistisch daran glaube, dass deswegen ich auch mal wieder eine Partnerin finden werde, dass ich trotz allem wieder eine glückliche Beziehung führen kann. Das ist eine Form von Optimismus. Es wird auch eine positive Wende nach der Trauer geben können. Der dritte Punkt ist die Selbststeuerung. Das heißt, das Gefühl zu haben, dass ich durch mein eigenes Handeln Einfluss auf die Situation habe. Wenn ich mich ausgeliefert fühle, dann habe ich wenig Handlungsmöglichkeiten oder glaube, wenig Handlungsmöglichkeiten zu haben. Wenn ich an die Selbststeuerung glaube, wenn ich an mich glaube, dann ist es mir möglich, Einfluss auf mein Leben bzw. auf die Herausforderung zu nehmen und dadurch natürlich eben auch die Zukunft positiver zu gestalten. Das vierte ist die Eigenverantwortung. Das heißt, ich muss eben bereit sein, die Lösung eigenverantwortlich anzunehmen und lösen zu wollen. Also aktiv in den Prozess einzusteigen und nicht, wie sagen die Psychologen gerne, in der Komfortzone zu verweilen oder etwas überspitzt das Opfer zu mimen, sondern ich muss aktiv sein. Ist natürlich leicht dahergeredet, ist in bestimmten Situationen nicht einfach. Vollstes Verständnis, dafür gibt es Unterstützung.
Also es kommt auch auf den Menschentyp drauf an, ne?
Ganz klar. Es gibt Menschen, die sind sehr introvertiert und sehr auf sich bezogen. Es gibt Menschen, die sind sehr introvertiert und sehr an sich gekehrt und tun sich natürlich schwerer auch nach außen Dinge zu ändern. Es ist auch eine Typengeschichte, aber das kann man alles trainieren. Ist halt wie ein Marathon lernen. Wenn du heute anfängst, Marathon laufen zu wollen, dann wirst du auch nicht gleich mit 42 Kilometer starten, sondern vielleicht mit 1-2 Kilometer. Und so ist es mit der Resilienz auch, Schritt für Schritt. Die nächste Säule wäre Beziehungen, also die Unterstützung. Wenn ich ein gutes soziales Netzwerk habe, Freunde, Familie und so weiter, dann fällt es mir leichter, auch mit Menschen zu sprechen über meine Probleme und dadurch mich auch aufgehoben, gesehen zu fühlen und gegebenenfalls nach Lösungen zu suchen. Also Verbindungen, soziale Bindungen sind sehr wichtig, auch im resilienten Bereich. Der Sinn wäre die nächste Säule. Das ist so wie bei der Arbeit. Wenn ich eine Arbeit machen muss, die mir nicht sinnhaft erscheint, dann würde ich am liebsten fliehen wollen. Da werde ich keine große Freude dran haben. Wenn ich eine Arbeit verrichte, die mir sinnhaft erscheint, werde ich mit mehr Freude, mit mehr Motivation, mit mehr Willenskraft dran gehen. Und so ist es im Bereich der Resilienz auch. Also es geht darum zu glauben, dass mein Handeln für mein Leben auch bedeutsam ist. Und schlussendlich die Zukunftsorientierung. Das heißt, dass ich mir realistische Ziele setze und diese Ziele auch verfolge. Das sind die 7 Säulen.
Was unterscheidet denn resiliente Menschen von weniger widerstandsfähigen Personen?
Manchmal scheint es so, dass resiliente Menschen nichts umhauen kann, so von außen betrachtet. Und es ist aber nicht so. Herausforderungen und Belastungen des Alltags treffen ja jeden Menschen. Es ist mehr oder weniger die Fähigkeit, mit diesen Dingen umgehen zu können. Salopp gesagt, der eine lässt sich umhauen, der andere nicht. Oder wenn ich umgehauen werde, kommt es auch darauf an, wie schnell komme ich wieder auf die Beine, wie schnell kann ich mich wieder aufrappeln, um die Dinge anzugehen. Das beschreibt so ein bisschen die Resilienz. Und es gibt eben Menschen, denen es scheinbar gut gelingt, mit widrigen Umständen des Lebens umzugehen und diese zu bewältigen. Und es gibt Menschen, die tun sich damit deutlich schwerer. Und das soll nicht eine Bewertung sein, sondern eine Beschreibung. Es ist immens wichtig für die Menschen, die sich schwer damit tun, wieder aufzustehen, dass sie eben genau das lernen. Sich so wie im Judo abzurollen, abzufedern und mit Leichtigkeit anscheinend wieder auf die Beine zu kommen. Das ist ein Training.
Ja, also mit der Resilienz ist es wie überall im Leben, ne? Nicht jeder kann gut kochen, nicht jeder kann gut Geige spielen, genau, wenn genau. Überhaupt. Nicht jeder kann gut tanzen, ne? Also ja. Man muss es tatsächlich trainieren. Vielleicht hat man wirklich dann auch das doch in die Wiege gelegt bekommen, dass man das besser verarbeiten kann oder eben nicht. Und wenn man es nicht hat, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze zu trainieren. Wie kann man denn zum Beispiel seine Akzeptanzfähigkeit im Alltag trainieren?
Akzeptanz bedeutet ja so ein Stück weit die Realität der Situation anzuerkennen. Und es geht eben genau darum, dass ich Ereignisse, meine Emotionen und meine Herausforderungen lerne, zu akzeptieren und nicht in einer Starre zu verfallen oder die Gegebenheiten zu verleugnen, sondern eben anzunehmen. Und das zu trainieren bedeutet für mich, dass ich mir so Fragen stellen kann wie, was kann ich an dieser Situation ändern und was nicht, damit man so eine realistische Einschätzung hat. Was kann ich wirklich bewegen und was eben nicht? Das hat ganz viel mit Stressbewältigung zu tun, weil am Ende kann man Stress auf 3 Arten bewältigen. Das eine ist, was kann ich an den Rahmenbedingungen ändern, in denen ich gerade festsitze? Und wenn ich da nichts ändern kann, ist das ein Punkt, wo ich eben nichts machen kann. Der zweite Punkt wäre, kann ich von der Situation gehen? Eine Möglichkeit wäre sozusagen, die Situation zu verlassen. Aber ist mir das in diesem Moment möglich? Das ist ja im Arbeitskontext zum Beispiel nicht einfach möglich, loszugehen, sondern manchmal muss man eben aus bestimmten Gründen verweilen. Und der dritte Punkt ist, was kann ich tun? Also was kann ich aktiv ändern, damit die Situation anders wird? Und es kann manchmal sein, dass es eben darum geht, dass ich die Situation so wie es ist eigentlich nur akzeptieren kann oder lernen kann, wie ich damit anders umgehen kann. Das hat natürlich alles seine Grenzen. Ne? Es kommt immer darauf an, über was wir gerade sprechen. Ein praktisches Beispiel ist mir mal mit dem Zug Deutsche Bahn passiert. Ich war in Nürnberg und wollte den Anschlusszug kriegen. Da hat er sich um 3 Stunden verspätet. Natürlich habe ich mich da im Moment geärgert, weil schlussendlich will man nach Hause zu seiner Familie und man hat ja Pläne und 3 Stunden sind 3 Stunden. Dann habe ich aber versucht, mir zu überlegen, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn jetzt diese Zeit produktiv nutzen, anstatt mich jetzt 3 Stunden darüber zu ärgern? Also bin ich in die Innenstadt von Nürnberg, habe einen kleinen Spaziergang gemacht und ein Eis gegessen. Das ist so eine Form von resiliente Fähigkeit.
Aber wenn ich das so runterbreche, so für mich, wenn ich das raushöre, es passiert irgendwas, dass man sozusagen nicht in diesem Selbstmitleid zerfließt, ach, um Himmels Willen, mir ist das passiert, was bin ich für ein armer Tropf, die Welt geht und da ist es alles so schlimm, sondern lieber in die Situation reinkommen, okay, es ist passiert, wie mache ich das Beste draus? Darum geht es ja dann.
Genau, im Endeffekt geht es darum, man könnte es vielleicht auch so nennen, ein sowohl als auch, also sich mal ärgern, mal jammern, mal meckern, ist nichts Verkehrtes. Nur wenn ich darin mich suhle und gar nicht mehr rauskomme, dann läuft was verkehrt. Also ich muss auch schauen, okay, der Zug kommt zu spät, dumm gelaufen, kann mich drüber ärgern, aber dann sagen, okay, was mache ich jetzt? Was kann ich denn tun, um meinen Stress runterzukurbeln? Was kann ich machen, um wieder positive Gedanken zu haben, was zu erleben? Ich kann mich auch hinsetzen, eine Entspannungsübung machen, ich kann mich hinsetzen, was lesen oder ich gehe halt ein Eis schleckern.
Aber wie genau trainiere ich das? Ne, wenn ich jetzt Klavier lernen möchte, dann gehe ich zur Klavierlehrerin oder zum Klavierlehrer und mache da halt mal eine Stunde und komme nächsten Tag wieder und nächsten Tag wieder und irgendwann verbessert man sich dann. Ne? Wie kann man solche Situationen denn trainieren? Ne, weil irgendwie, manchmal steckt es ja tief im Menschen drin. Es passiert was und man ärgert sich des Todes und ist stinkesauer. Wie kommt man da raus? Wie merkt man selbst, oh, vielleicht soll ich jetzt doch mal einen Schritt zurückdrehen?
Ja, den bekannten Schalter umlegen. Ja. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach, obwohl die Lösung wieder einfach wäre. Das ist ja oft die Krux. Ne? Also schlussendlich geht es darum, ich muss es ja wahrnehmen und merken, dass hier was gerade nicht stimmig ist. Ne? Ich reg mich vielleicht sehr über die Verspätung des Zuges auf, aber eigentlich erschaffe ich mir dadurch ja selbst negative Gedanken und negative Gefühle. Die verursacht ja nicht die Verspätung der Bahn, sondern das verursache ich mir ja quasi selbst. Und wenn ich das merke, dann kann ich so, man nennt das oft so eine kognitive Umstrukturierung starten. Das heißt, ich kann meine negativen Gedanken in einen positiven umformulieren. Ich kann versuchen, mir ein Stoppschild zu setzen oder ein Stoppzeichen, damit ich sage, jetzt musst du hier raus. Ja, jetzt will ich hier raus. Ich will was anderes machen. Das ist dann eine aktive Entscheidung, die ich selbst treffe. Der Optimismus spielt eine ganz große Rolle. Ja, von den Negativen raus hin zum Positiven. Das heißt, ich kann lernen, optimistischer durch die Welt zu gehen.
Aber gibt es da konkrete Übungen, um den Optimismus zu trainieren?
Ja. Die gibt es tatsächlich.
Oh.
Zum einen ist natürlich eine Frage, welcher Typ ich bin. Ja, das ist wie, wenn man sagt, mach mal Sport und dann gibt es 100 Sportarten, welche wähle ich jetzt aus? Und auch in diesem Bereich gibt es ganz, ganz viele Übungen, die findet man in Büchern, die findet man im Internet. Also da muss man auch herausfiltern, was tut mir gut, was spricht mich an und was weniger. Aber jetzt, um mal kurz was zu benennen, könnte man zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen, indem man jeden Tag oder jeden Abend am Ende des Tages 3 Dinge aufschreibt, über die man dankbar ist, die man vielleicht am Tag erlebt hat. Es können ganz kleine Dinge sein. So die Kraft, das Positive des Tages zu sehen und dafür dankbar zu sein und nicht so sehr auf das Negative fokussiert zu sein. Das ist eben dieses Umwandeln der Gedanken. Oder man macht sich so einen Plan, wie könnte denn mein Leben in 5 Jahren aussehen, wenn alles gut läuft. Ja, das ist so eine Projektion in eine optimistische Zukunft. Also was wird mir alles Positives passieren? Das sind so Projektionen, die uns helfen, in eine positive Stimmung zu geraten und dadurch eben anders zu denken.
Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen und entschuldige mich auch dafür, aber was ist denn, wenn ich tatsächlich drüber nachdenken sollte, jetzt bei dieser konkreten Übung in 5 Jahren, wie läuft's da? und ich bin jetzt aber eher so ein pessimistischer Mensch, dann habe ich natürlich auch vielleicht die Gedanken, in 5 Jahren wird es ja noch schlimmer als heute. Die Welt wird ja auch nicht immer besser, muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt ja auch viele Dinge, wo man sich denkt heutzutage, uiui, wenn das so weitergeht, wo soll das enden? Also wie kann man tatsächlich dann optimistisch die 5 Jahre vorausschauend betrachten als Pessimist?
Das ist tatsächlich auch eine Kunstform, wenn du so willst, ja. Aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, die ich habe. Denn ich kann die Welt nicht ändern. Ob jemand in der Politik oder in der Wirtschaft irgendwas entscheidet, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, wie könnte denn mein Leben in 5 Jahren aussehen, wenn alles optimistisch oder positiv läuft? Und was kann ich dazu beitragen? Und vielleicht, wenn man so ein bisschen Realität reinbringen will, kann ich auch schauen, okay, welche Hindernisse kann es denn in meinem Plan geben? Und wie kann ich diese Hindernisse bewältigen? Also mir quasi vorab schon meine eigenen Hindernisse einräumen und wieder wegräumen zu lernen. Aber das große Ganze kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich da dran bleibe, dann kommt man in einen negativen Strudel, aus dem man auch schwer rauskommt.
Also, dass man sich tatsächlich auf sich selbst fokussiert und auf das, was man selbst verändern und worauf man Einfluss nehmen kann.
Genau. Ja, also du kannst dich, wenn du deine Kinder betrachtest zum Beispiel und sagst, ich mache jetzt einen 5-Jahres-Plan für meine Kinder ganz optimistisch, das hast du nicht in der Hand. Also du kannst dazu beisteuern und deinen Beitrag leisten, aber deine Kinder werden am Ende selbst den Weg gehen und entscheiden. Der Fokus auf sich selbst ist in dem Sinne wichtig.
Hast du noch eine Übung für uns?
Ja, das, was ich vorhin schon sagte, sozusagen optimistisch sein bedeutet nicht naiv sein, sondern durchaus auch Hindernisse einzubauen. Was man eben machen kann, ist einfach die Gedanken umzuwandeln. Ja, Zug kommt zu spät, oh, ich ärgere mich und schon wieder und ich komme nicht nach Hause und meine Frau wird mit mir schimpfen und. Dann steht ein ganzer Strudel und dann kann ich aber sagen, nee, es hilft mir jetzt nicht, das ist jetzt gut, okay, ich habe es verstanden, der Zug kommt zu spät, ich mache jetzt was anderes. Das ist so ein Umwandeln von negativen Gedanken in positiven. Zugegeben, das ist nicht ganz einfach. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wenn du am Bahngleis stehst und machst das gedanklich so, dass die Wolken vorbeiziehen wie am Himmel. Also so die Gedanken ziehen wie die Wolken vorbei am Himmel. Das kann man machen. Ne? Du kannst nicht aufhören, negativ zu denken, weil das Gehirn darauf programmiert ist, auch ein Stück weit negativ zu denken. Aber man kann dafür sorgen, dass man nicht einsteigt, dass man nicht darauf einsteigt, diese Gedanken in einen Strudel zu verwandeln. Never ending story. Sondern du bleibst dran. Ich schiebe diese Gedanken zur Seite, ohne sie zu bewerten. Das sind so Achtsamkeitsübungen.
Dann machen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung an dieser Stelle weiter. Werbung. Gesund leben und dabei sparen? Mit apodiscounter.de geht das. Als Online-Apotheke bietet apodiscounter.de eine riesige Auswahl an Medikamenten und Gesundheitsprodukten, bis zu 60% günstiger und bequem nach Hause geliefert. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kostenlose pharmazeutische Beratung zur Seite. Auch Ihre E-Rezepte können Sie im Handumdrehen online mit der apodiscounter-App einlösen. Und das Beste, mit dem Gutscheincode PODCAST5 zusammengeschrieben, sichern Sie sich 5 € Rabatt auf Ihre nächste Bestellung im Shop auf www.apodiscounter.de. Nutzen Sie die Apodiscounter-App, können Sie mit dem Gutscheincode PODCAST7 sogar 7 € sparen. Einfach auf apodiscounter.de oder in der Apodiscounter-App shoppen, den Code im Bestellprozess eingeben und sparen. Mehr erfahren Sie in den Shownotes. Zurück zu Alessandro Gasperi. Wir sprechen über Resilienz. Warum sind denn Beziehungen so wichtig für die Resilienz?
Ja, grundsätzlich ist der Mensch ein soziales Wesen und wir brauchen Beziehungen. Ohne würde es nicht gehen. Also es gibt wenige Menschen, die wirklich beziehungsfrei leben können. Und für viele Menschen ist Beziehung auch so was Heilsames. Ja, wenn wir im Laufe des Lebens schlechte Erfahrungen in Beziehungen gemacht haben, sei es mit Eltern, mit Bezugspersonen, mit Partnerinnen und so weiter, kann es eben sein, dass das Spuren hinterlässt. Und eine gesunde, schöne, wohltuende Beziehung kann das heilen. Daher ist Beziehung für Resilienz was ganz, ganz Wichtiges.
Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Beziehung selbst ein Problem darstellt und auch dafür sorgt, dass man nicht so resilient ist.
Genau, also Beziehungen können heilen, sie können uns helfen, durch Krisen zu gehen, weil wir uns einem Partner oder einer Partnerin anvertrauen können. Sie oder er kann uns unterstützen, die Dinge zu meistern. Das ist sozusagen eine Kraft, die wir erhalten. Und gleichzeitig kann eine Beziehung auch Auslöser einer Krise sein. Und da ist vielleicht dann wieder ein guter Freund mit einem guten Bier eine gute Möglichkeit, auch darüber zu sprechen. Also du siehst, selbst wenn eine Liebesbeziehung eine Krise auslöst, brauchen wir vielleicht andere Menschen, also ein soziales Netzwerk, damit wir genau über diese Krise sprechen können. Und gegebenenfalls, wenn nicht, dann sich Hilfe suchen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage. Es gibt enorm viele Möglichkeiten, sich heutzutage Hilfe zu suchen. Es gibt die Telefonseelsorge, es gibt Beratungsstellen, es gibt Therapeuten, es gibt Online-Kurse. Es gibt ganz, ganz viel, wo sich Menschen Rat holen können, wenn sie nach Krise sind.
Gerade denn, wenn man eben diese persönlichen Beziehungen nicht so sehr hat und den Freund, mit dem man mal ein Bier draußen auf der Gartenbank trinken kann.
Genau, das ist gerade für Menschen, die eher so zur Einsamkeit neigen, ist es wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen, die vielleicht jetzt nicht mit Freundes- oder Familienkreis zu tun haben, aber wo man zurückgreifen kann, wenn man eben Schwierigkeiten hat.
Wie geht man denn mit beruflichem Stress um, mit Arbeitsplatzkonflikten? Ne? Nicht jeder hat einen Top-Chef, manche haben auch einen Tyrannen da vor sich zu sitzen. Wie macht man das? Wenn man überarbeitet ist, wenn man überlastet ist beruflich, wenn man eben auch Kollegen hat, die nicht die besten sind.
Also tatsächlich ist der berufliche Stress einer der größten Stressoren, die wir im Alltag haben. Und dementsprechend ist es wichtig, auch zu lernen, wie man mit Stress im Job umgehen kann. An dieser Stelle kann ich nochmal zusammenfassen, was wir eingangs schon mal darüber gesprochen haben. Also was kann ich konkret beeinflussen und was nicht? Ja, also bei Konflikten zum Beispiel am Arbeitsplatz hilft klare und respektvolle Kommunikation. Es hilft auch, Grenzen zu setzen, also zu lernen, auch mal Nein zu sagen, wenn die Belastung zu groß wird. Damit tun sich viele Menschen schwer, gerade Menschen, die eher so zur Harmonie streben, die sagen nicht gerne Nein, um diese Harmonie aufrechtzuerhalten.
Aus Angst vor den Konsequenzen, dass der Chef dann ausflippt, zum Beispiel.
Ja, oder auch so psychologisch betrachtet habe ich dann die Angst, dass ich nicht mehr als wertvolle Person betrachtet werde, weil ich hier einen Konflikt hervorgerufen habe. Aber es ist eben manchmal wichtig zu lernen, Nein zu sagen, um mich schützen zu können. Auch das ist eine Form von Resilienz.
Das war jetzt also der Konflikt am Arbeitsplatz. Aber wie ist das denn mit der Herausforderung, den Beruf und die Familie unter einen Hut zu bringen, ne? Weil der Stress hört manchmal nicht in der Firma auf, sondern wenn man nach Hause kommt, gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen Stress, wenn man vielleicht auch ein Kind hat oder Kinder, die vielleicht noch ein bisschen kleiner sind und Probleme machen und laut sind und die natürlich dann auch, ich sag mal, ihre Zeit einfordern, berechtigterweise.
Ja, wir tragen ja so einen Wunsch in uns, ja, so eine gute Mutter zu sein oder ein guter Vater, gleichzeitig beruflich erfolgreich zu sein, regelmäßig Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren, Zeit für Hobbys zu haben, vielleicht noch mit Freunden ausgehen. Und du merkst schon, das ist eine ganze Palette an Wünschen, Erwartungen, Bedürfnissen, die wir so ans Leben haben. Und man muss da, glaube ich, für sich selber akzeptieren lernen, dass es nicht das perfekte Leben gibt, so wie es nicht den perfekten Menschen gibt, sondern dass ich lernen muss, wo priorisiere ich? Also priorisiere ich meine Rolle als Vater oder Mutter? Priorisiere ich meine Rolle als Arbeitnehmer oder Chef oder was anderes? Also was will ich denn im Leben erreichen? Und wenn ich alles erreichen will, geht es schief. Perfektionismus gibt es nicht. Ja. Man kann versuchen, Dinge so gut wie möglich zu machen, aber wenn man sie perfekt machen will, dann ist das Scheitern oftmals schon vorprogrammiert. Und das alles unterm Hut zu kriegen, wenn wir wirklich überall das Maximum erreichen wollen, ist einfach nicht realistisch und das fordert Stress.
Aber wie bekommt man das hin? Wie kriegt man das unter einen Hut? Also ich weiß, es ist schwierig. Du sagst gerade, man soll priorisieren, aber es ist ja nochmal so, den Job braucht man, man muss ja Geld verdienen. So, natürlich will man auch seine Familie glücklich machen, ne? Wie kriegt man das alles denn tatsächlich hin? Wie kriegt man das gleichzeitig gebacken, damit alle happy sind?
Ja, das ist natürlich oft die utopische Kunst. Ja. Also zum einen muss man mal schauen, in welchem Zwang leben wir gerade. Also bin ich gerade in einem Kontext unterwegs, wo ich gar keine Möglichkeit habe. Also ich kann meinen Job nicht aufgeben, weil das uns ernährt. Man muss immer auch schauen, was ist realistisch. Aber sehr häufig, muss man ehrlich sagen, ist es auch irgendwo ein Luxusproblem. Wenn ich jetzt dreimal die Woche Sport machen will, im Keller noch eine riesen Eisenbahn bauen will, dreimal am Wochenende zum Fußball gehen will oder was auch immer, dann ist es einfach auch zu viel, was ich will. Und ich glaube, darum geht es. Ja, es geht wirklich da zu erkennen, wo muss ich denn Einschnitte machen oder will ich Einschnitte machen, damit es mir und vielleicht auch meinem Familiensystem besser geht. Und genauso ist es in der Rolle des Vaters oder der Mutter. Wenn ich 3 Stunden abends Zeit habe, aber 4 Stunden mit meinen Kindern spielen will, das klappt nicht. Ja, sondern auch da muss man ehrlich zu sich sein und zu den Kindern und sagen, du, ich kann jetzt eine halbe Stunde spielen, dann muss der Papa die Küche aufräumen gehen. Also das sind viele Dinge, die es zu regeln gilt und das macht es manchmal echt schwierig, ja. Aber meisterbar.
Hast du eine Eisenbahnplatte im Keller?
Ja, ich habe nicht mal einen Keller. Aber es sollte so als Beispiel dienen, ja. Ja,
ich hätte gerade so im Hinterkopf, wer hat heutzutage noch eine Eisenbahnplatte im Keller? Aber es scheint tatsächlich noch welche zu geben.
Es scheint tatsächlich noch welche zu geben, aber da ich jetzt schon ein paar Semester älter bin, ja, ist das halt das Beispiel, das mir eingefallen ist. Die Jungen werden andere Beispiele finden.
Ja, die haben eine andere Platte wahrscheinlich, ein Template dann eher.
Ja. Genau, das ist eine modernere Platte, ja.
Genau. Welche schnellen Entspannungstechniken helfen denn in akuten Stresssituationen? Also wenn wirklich, sage ich jetzt mal salopp, die Kacke am Dampfen ist.
Rein biologisch haben wir einen Mechanismus in uns, der mit Anspannung und Entspannung funktioniert. Also wir brauchen sozusagen diese Anspannungsphase, damit wir handeln können. Also wenn wir unter Stress geraten, brauchen wir das, damit wir ins Handeln kommen. Wären wir völlig entspannt, würden wir nicht handeln. Und nach dieser Anspannungsphase brauchen wir immer wieder eine Entspannungsphase. Wenn wir also in einem stressreichen Moment sind, gehen wir davon aus, dass wir angespannt sind. Der eine mehr, der andere weniger. Und um schnell wieder runterzukommen, kommen zum Beispiel ganz gut Atemtechniken einsetzen. Diese Atemtechniken nutzen uns sozusagen körperlich wieder runterzufahren und uns quasi ein Stück weit zu entspannen. Das löst nicht die Probleme, das löst vielleicht nicht den großen Stress, aber es hilft uns anders mit dem Stress umzugehen. Also eine Atemtechnik, die zum Beispiel gut funktionieren kann, ist die 4-7-8. Das heißt, ich atme für 4 Sekunden über die Nase ein, halte 7 Sekunden lang die Luft an und atme dann 8 Sekunden aus. Das heißt, ich verdopple die Ausatmung bezogen auf die Einatmung. Das beruhigt den Geist. Ich kann, wenn ich merke, dass ich mit dem Anhalten von Atem Schwierigkeiten habe, das auch weglassen und quasi nur 4 Sekunden einatmen und 8 Sekunden ausatmen. Das kann ich auch einfach nur zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ein bisschen langsamer. Aber so verdopple ich das Ausatmen und der Körper fährt runter. Das ist zum Beispiel eine Atemtechnik.
Wie oft mache ich das hintereinander?
Na, so 10-12 Mal sollte man schon machen, weil man sehr angespannt ist, auch über 5 oder 10 Minuten.
Jetzt mag es vielleicht den einen oder anderen geben, der jetzt zuhört und sich denkt, ich bin doch nicht blöd, ich setze mich doch nicht hin und atme da. Vor allen Dingen ist es nicht in jeder Situation möglich oder manche sind einfach nicht dafür gemacht. Ne? Also ich müsste mich auch dazu zwingen, aber das Verrückte ist, ich habe mich schon mal dazu gezwungen, es funktioniert.
Ja.
Das ist ja das Wichtigste, es funktioniert.
Definitiv. Also das ist tatsächlich so, wie es halt mit allen Dingen ist. Wenn ich einen Marathon laufen will und ich trainiere nur 1-2 Mal, wird es nichts. Also ich muss immer wieder sozusagen die Kraft aufbringen, die Schritte zu machen, Turnschuhe anziehen und rausgehen bei Wetter und laufen. So ist es mit den Atemtechniken auch. Ich muss sie trainieren. Wer Atemtechniken nicht mag, kann zum Beispiel eine 5-4-3-2-1 Technik einsetzen. 5 Dinge, die Sie sehen. Ja, also ich sehe einen Zug, ich sehe ein Auto, ich sehe einen Mensch, ich sehe eine Palme, ich sehe einen Hund. 4 Dinge, die ich höre die Zugsirene, ich höre die Menschen reden, ich höre die Lautsprecherdurchsage, ich höre den Wind rauschen. 3 Dinge, die ich fühle, ich spüre den Wind, ich fühle mich gerade angenehm oder unangenehm, ich fühle meinen Schuh drückt, das wäre die 3. Und 2 Dinge, die ich rede gerade Pizza vom Stand, ich rieche eine Zigarette, ist vielleicht unangenehm, vielleicht rieche ich eine Blume, ja. Sind so ein bisschen fantasievoll. Oder etwas, was ich eben schmecken kann. So, das wären 5 Dinge, auf die ich mich konzentrieren kann. Also es geht nicht darum, dass man die genaue Zahl berücksichtigt, sondern es geht darum, dass man etwas tut, etwas anderes tut, als in diesen negativen Gedanken zu verharren. Und ob es jetzt 4 Dinge sind, die ich sehe und 1 Ding, das ich rieche, das ist nicht das Entscheidende. Es soll einfach nur so 5-4-3-2-1 Technik sein, damit man etwas macht.
Du siehst trotzdem noch ein paar Fragezeichen über meinem Kopf.
Ja.
Die rühren daher, dass ich mir gerade ernsthaft die Frage stelle, bilde ich mir diese Dinge dann ein oder reflektiere ich in meinem Kopf das, was ich tatsächlich in dem Moment gerade sehe?
Genau, also stell mal vor, du hast Stress am Strand. Ja, da geht es wirklich darum, dass du dich konzentrierst auf 5 Dinge, die du siehst, Dinge, die du hörst, Dinge, die du riechst, ja, damit du dich quasi von diesen Gedanken, die ja meist etwas mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun haben, entweder ich mache mir Sorgen über die Zukunft oder mache mir Gedanken, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, ne, gestern auf Arbeit zum Beispiel, das hilft sozusagen im Hier und Jetzt wieder anzukommen und dich auf den Moment zu fokussieren. Das ist das, was wir mit diesen Techniken erreichen wollen. Egal ob Atemtechnik, diese Technik oder zum Beispiel eine ganz einfache Muskelentspannungsübung, ja, die man macht, indem man zum Beispiel die Hand zu einer Faust ballt, ungefähr 80% der Kraft, dass man nicht verkrampft, wenn ich 100% reinsetze, verkrampfe ich, aber so ungefähr 80%, die für eine Sekunde halt und dann wieder loslasse.
Ach so, alles. Ich dachte schon, wenn der Chef denn gegenübersteht, der kriegt dann Angst.
Ja, das sollte man dann tatsächlich nicht vor anderen Menschen in dem Sinne machen. Aber so gibt es eine ganze Palette von Entspannungstechniken, die uns im Moment einfach helfen können, ein bisschen runterzukommen. Ja, mit der Gewissheit, ich werde meinen Chef nicht ändern, ich werde auch meine Partnerin nicht ändern, ja, aber ich kann im Moment einfach mal runterkommen. Darum geht's.
Das war wieder sehr spannend mit dir. Vielen Dank, Alessandro.
Vielen Dank für die Einladung, Mario. Immer wieder gern.
Ja, also egal ob Stress, Trauer oder Lebensumbrüche, wer seine Resilienz stärkt, begegnet Krisen nicht mit Angst, sondern mit innerer Kraft. Und das Beste daran, wir können sie jederzeit trainieren. Alle Infos zu dieser Folge auf kernigundgesund.de. In der nächsten Episode geht es an dieser Stelle um Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, freue ich mich über ein Abo oder eine kurze Bewertung. Bleiben Sie wachsam und bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war Kernig und Gesund, präsentiert von Apodiscounter.